kam jetzt so überraschend. Ich dachte, wir singen noch ein Lied. Aber nee, stand so auf dem Ablauf. Das war alles richtig. Ja, schön. Wir machen weiter in unserer Predigtreihe. Aufbau, Aufbau. Sind schon den fünften Sonntag damit unterwegs, weil wir ja Gemeinde aufbauen wollen. Und da passt es ganz gut, wenn man dann in die Bibel guckt und auch Menschen findet, die in einer ähnlichen Situation waren und dass wir davon lernen können. Und wir haben uns das Buch Esra angeguckt, einige Kapitel, und heute kommt das Buch Nehemia. Oder wir haben letztes Mal schon angefangen und ihr erinnert euch vielleicht, es war super heiß und wir haben dann irgendwann aufgehört, weil es einfach zu heiß wurde hier. So heiße Themen haben wir hier entwickelt. Nein, das Wetter war so heiß, sodass ich gesagt habe, wir machen jetzt erstmal Schluss und wir haben uns die Situation nochmal vor Augen geführt, dass wir haben hier die Landkarte und Jerusalem wurde erobert, die Leute wurden in Gefangenschaft nach Babylon geführt, junge Männer, und da gab es diesen jungen Mann Nehemia in Susa, der von Jerusalem gehört hat und dass es ein großes Problem in Jerusalem gab, nämlich die Mauer. Der Tempel war schon wieder errichtet worden, aber die Stadtmauer lag noch in Trümmern. Und damals eine Stadt ohne Stadtmauern, das war eine Einladung für alle Leute ringsherum: bedient euch, kommt, plündert uns aus, nehmt, was ihr wollt. Und das haben die auch gemacht. Und als der Nehemia weit, weit weg von dem Schicksal seiner Leute in Jerusalem gehört hat, hat es ihn gepackt. Und wir hatten das letzte Mal, vielleicht erinnert ihr euch noch, zwei Reaktionen darauf. Vielleicht erinnert ihr euch noch, die erste Reaktion, als er das gehört hat, die war Empathie, Mitleid. Er musste weinen und konnte gar nicht. Es hat ihn gepackt. Das Schicksal anderer Menschen hat ihn berührt. Und dann kam eine zweite Reaktion, nämlich die Identifikation mit der ganzen Geschichte. Und da ist er, hat sich über Gedanken gemacht, wie konnte das passieren? Und ihm ist bewusst geworden, es waren die Sünden der Vorväter. Und er fängt an zu beten, aber er betet nicht nur für die Sünden der Vorväter, sondern plötzlich kommt er vom die haben damals gesündigt, zum wir. Wir haben gesündigt, Herr. Er identifiziert sich mit der ganzen Sache. Und er kommt vom die zum wir. Das war letzte Mal auch ganz wichtig, dass wenn wir hier Gemeinde aufbauen wollen, es ist so schön, immer in der Zuschauerperspektive zu sein und zu stehen und zu beobachten und zu sagen, die von der Stadtmission, die müssten das mal ändern, die von der Stadtmission sollten mal, dass wir von Nehemia lernen, vom die zum wir zu kommen, wir von der Stadtmission. Und interessant, er hat sich ja nicht mit den positiven Dingen identifiziert damals, sondern hat sich mit den Sünden identifiziert. Das, was andere falsch gemacht haben, hat er gesagt, das ist genauso meine Sünde. Wow. Also nicht mit den Fingern nur wegzeigen, vielleicht erinnert ihr euch noch, der alte Diakon, bei dem ich zum Glauben gekommen war, der hat immer gesagt, wenn du auf andere zeigst, zeigen mindestens drei Finger auf dich. Und man ist immer Teil des Problems, wenn es irgendwo ein Problem gibt. Man kann nicht sagen, die anderen sind schuld, sondern man hat seinen Beitrag dazu geleistet. Da sind wir stehen geblieben. Und heute geht es noch mal weiter. Und wir lesen Nehemia 2. Und wer eine Bibel hat, darf das gerne mit aufschlagen. Und ich ermutige immer wieder, die eigene Bibel mitzubringen. Und vielleicht ein Bleistift, dass man sich Dinge unterstreichen kann oder Ausrufezeichen dran schreiben kann und mitlesen kann. Nehemia, Kapitel 2. Im Monat Nisan, das ist kein Auto, das ist hier der Name des Monats. Also im Monat Nisan, am 20. Jahr der Regierung von König Artaxerxes, Sasta oder Artaxerxes, das ist einmal die persische und einmal die griechische Variante, feiert der König ein Fest und ich servierte den Wein. Bis dahin hatte ich in seiner Gegenwart noch nie Trauer gezeigt. Da sprach der König zu mir: Warum siehst du so traurig aus? Du bist doch nicht krank? Dann kann dies nur bedeuten, dass du Kummer in deinem Herzen hast. Ich erschrak zutiefst und erwiderte dem König: Lang lebe der König! Aber warum sollte ich nicht traurig sein? Die Stadt, in der meine Vorfahren begraben sind, liegt in Trümmern und ihre Tore wurden verbrannt. Da fragte mich der König: Was erbittest du von mir? Ich flehte zum Gott des Himmels und antwortete: Wenn es ihrer Majestät gefällt und wenn sie an mir, ihrem Diener, Gefallen gefunden haben, dann bitte ich sie, mich nach Juda zu schicken, um die Stadt, in der meine Vorfahren begraben liegen, wieder aufzubauen. Der König, die Königin saß neben ihm, fragte: Wie lange wird deine Reise dauern? Wann wirst du zurückkommen? Der Gedanke, mich zu senden, gefiel dem König. Ich nannte ihm eine bestimmte Zeit und sagte zu ihm: Wenn es ihrer Majestät recht ist, dann gebe man mir Briefe an die Statthalter westlich des Euphrat mit, damit sie mich durchziehen lassen, bis ich nach Juda komme. Außerdem einen Brief an Asaph, den Verwalter der königlichen Wälder, damit er mir Holz für Balken an den Toren der Burg, die zum Tempel gehören, für die Stadtmauern und für das Haus, in das ich einziehe. Und weil die gütige Hand meines Gottes über mir war, gewährte mir der König meine Bitte. Als ich zu den Statthaltern westlich des Euphrats kam, übergab ich ihnen die Briefe des Königs. Der König hatte Offiziere und Reiter mit mir geschickt. Als die Horoniter Sanballat und der Ammoniter Tobia das hörten, missfiel es ihnen sehr, dass jemand gekommen war, der sich um das Wohl der Israeliten sorgte. Wir sehen also, dass hier jetzt der gute Nehemia gekommen ist und sich um das Wohl von Jerusalem zu kümmern, und jetzt war er ja von Beruf Mundschenk. Was war denn das für ein Beruf? Ein König bis ins Mittelalter hatte immer Leute, die vor ihm Speisen und Getränke kosteten, sich um das leibliche Wohl des Königs kümmerten, den richtigen Wein aussuchten zum richtigen Essen, aber noch viel mehr, weil öfter mal Könige vergiftet worden sind, mussten sie den Wein vorher probieren, den der König dann trank. Und jetzt war Nehemia beim König, und der König von Persien, der merkte, irgendwas stimmt da mit dem Nehemia nicht. Der ist sonst anders drauf. Vielleicht dachte der König: Mensch, der wird doch nicht irgendein Gift getrunken haben. Der wird doch hier jetzt nicht irgendwas zu sich genommen haben, was mir nachher schadet. Vielleicht ging ihm das durch den Kopf, aber er fragte halt Nehemia dann auch: Was bekümmert dich? Was hast du für einen Kummer im Herzen? Und Nehemia, der flehte ein Stoßgebet zu Gott. Und dann kam er damit raus und erzählte ihm alles von Jerusalem, von seiner Heimatstadt, da wo er herkommt, und hat den Mut, Dinge zu tun für Gott, zu wagen, ein Wagnis einzugehen, dem König zu sagen: Ich will mal eben für ein paar Jahre weg einen Missionsdienst machen und komme dann auch wieder. Und dem König gefiel das gut, heißt es da. Und er wird freigestellt von seiner Aufgabe und geht dann in den Missionsdienst. Und ja, Nehemia ist dann auch noch so mutig und sagt: Und gib mir Briefe, Schutzbriefe, und gib mir Briefe, dass ich Material kriege. Also er nutzt jetzt die offene Tür vom König und holt so viel raus, wie er nur kann. Und die gütige Hand Gottes war über ihm, heißt es dort. Und der König gewährte ihm all seine Bitten. Und so macht er sich dann auf die Reise. Und wir sehen, aus der Reaktion wird Aktion. Er fängt an, dem König zu sagen, was Sache ist, und ihm zu sagen, ich will etwas tun. Und das ist eine Sache, die wir auch lernen können. Es ist ja eine Sache, auf eine Nachricht zu reagieren mit Empathie, mit Identifikation. Aber da können wir auch stehen bleiben und sagen, ist alles so schlimm, ist alles so traurig, ich weine mit. Wenn aus Reaktion nicht Aktion wird, dann bringt es gar nichts. Dann bringt mein Mitgefühl nichts, dann bringt meine Identifikation nichts, sondern es muss eine Aktion daraus werden. Das könnte für uns bedeuten, dass wir anfangen zu beten, dass wir anfangen, Geld zu geben, dass wir anfangen, Nachbarn, Freunde, Schulkameraden, Kollegen mit in die Gemeinde zu bringen, dass wir anfangen, mitzuarbeiten in der Gemeinde und zu sagen, was kann ich tun? Hier bin ich, ich habe eine kleine Kraft, aber was kann ich tun? Aus Reaktion wird Aktion. Und dann geht es weiter. Und wir lesen weiter, nicht 11 bis 10, sondern 11 bis 20. Als ich nach Jerusalem kam und 3 Tage dort gewesen war, machte ich mich nachts auf mit ein paar Männern. Ich hatte noch niemandem davon erzählt, was Gott mir als Plan für Jerusalem ins Herz gegeben hatte. Auch hatte ich kein Tier bei mir, außer dem, auf dem ich ritt. Ich ritt also bei Nacht durch das Taltor hinaus und am Drachenquell vorüber bis zum Misttor, um die eingerissenen Mauern Jerusalems und die niedergebrannten Tore zu begutachten. Dann ritt ich weiter zum Quelltor und zum Königsteich, aber da war kein Durchkommen. So ging ich zu Fuß bei Nacht das Bachtal hinauf und begutachtete die Mauern, bevor ich umdrehte und durch das Taltor wieder zurückkehrte. Die Oberhäupter der Stadt wussten jedoch nicht, wohin ich gegangen war und was ich tat. Denn bis dahin hatte ich niemanden von den Juden, weder die Priester noch die vornehmen Brüder, die Oberhäupter der Stadt oder die übrigen, welche die Arbeit ausführen sollten, eingeweiht. Jetzt sagte ich zu ihnen: Ihr seht das Elend, in dem wir uns befinden. Jerusalem ist verwüstet und seine Tore sind niedergebrannt. Kommt und lasst uns die Stadtmauer Jerusalems wieder aufbauen, damit wir nicht länger eingespött sind. Und ich erzählte ihnen, wie Gott seine gütige Hand über mich gehalten hatte und auch, was der König zu mir gesagt hatte. Darauf antworteten sie mir: Wir wollen anfangen und bauen. Und sie machten sich an das gute Werk. Als der Horoniter Sanballat, der Ammoniter Tobia und die Araber Geshem das hörten, spotteten sie über uns und verhöhnten uns. Was habt ihr vor? Wollt ihr euch etwa gegen den König auflehnen? Da entgegnete ich ihnen: Der Gott des Himmels ist es, der uns Gelingen geben wird. Und wir, seine Diener, werden ans Werk gehen und bauen. Für euch aber gibt es keinen Anteil, keinen Rechtsanspruch und kein Andenken in Jerusalem. Und so begann der Hohepriester Eliashib und die anderen Priester mit dem Bau des Schaftors. Geht noch weiter. Sie weiten es, setzten seine Torflügel ein und bauten weiter bis zum Turm Mea und bis zum Turm Hananael. Jetzt ist es soweit. Sie fangen an mit dem Bau. Und das Erste, was allerdings Nehemia macht, ist, er erkennt, dass Gott einen Plan hat. Wir lesen hier in Vers 12: Ich hatte noch niemanden davon erzählt, was Gott mir als Plan für Jerusalem ins Herz gegeben hatte. Gott hat einen Plan für Jerusalem, einen Plan für die Situation, für das Problem. Das Problem war die zerstörte Mauer. Und Gott hat Nehemia einen Plan ins Herz gelegt. Und dieser eine Plan für die Stadtmauer ist ein Teil des ganzen Planes Gottes. Und Gott hat einen Plan für diese Welt. Gott hat einen Plan für diese Welt. Angefangen, als Adam und Eva die Entscheidung getroffen haben, wir wollen nicht mehr, dass Gott uns sagt, was gut und was böse ist. Wir wollen Gott nicht mehr als unseren Herrn und als unseren Gott haben. Das ist die Konsequenz gewesen, als sie sich für die Frucht entschieden haben. Und damals schon, als die Schlange die Menschen verführt hat, als der Teufel die Menschen verführt hat, hat Gott bereits einen Plan in der Schublade gehabt. Gott hat es nicht überrascht, dass die Menschen sich gegen ihn wenden. Er wusste, was passieren wird. Und da sehen wir auch die Größe und die Liebe Gottes, dass obwohl er das wusste, hat er trotzdem die Menschen geschaffen. Obwohl er wusste, dass die Menschen sich gegen ihn entscheiden würden, hat er sie geschaffen. Und hat auch gleich schon den Plan gehabt. Es ist nicht so, dass es Gott überrascht, dass Dinge passieren in dieser Welt. Dass Menschen sündigen, dass Menschen seinen Willen nicht tun, dass der Tempel zerstört wird, dass die Feinde Israel erobern, dass sie die Stadtmauern kaputt machen. Das überrascht Gott nicht. Gott weiß, was passieren wird und er hat einen Plan. Und damals bei Adam und Eva sagte er zu Schlange, ich werde Feindschaft setzen zwischen dir, Schlange, und der Frau, Eva. Und der Nachkomme von Eva, der wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihm in die Ferse beißen. Und das ist schon das erste Evangelium in der Bibel. Dass der Nachkomme von Eva und wir wissen ja, wer das ist. Jesus Christus, der wird den Teufel den Kopf zertreten. Und der Teufel wird diesen Nachkommen in die Ferse beißen. Und Jesus ist am Kreuz gestorben. Das bedeutet das, in die Ferse, wenn die Schlange ihm in die Ferse beißt. Er ist am Kreuz gestorben. Aber das war Gottes Plan. Das war Gottes Plan von Anfang an. Und den verfolgt er über all die Jahre, über all die Jahrhunderte. Er hat einen Plan für diese Welt und diesen Plan verfolgt er und sucht sich dann ein Ehepaar aus. Abraham und Sarah. Und aus diesem ein Ehepaar wird das ganze Volk Israel dann. Und aus dem Volk Israel kommt dann dieser König. In der nächsten kleinen Werbeblock, in der nächsten Bibelstunde am Dienstag, wird es um diesen besonderen König gehen, nämlich um David. 15 Uhr, Dienstag 15 Uhr, herzliche Einladung. Und er wird dann aus seiner Nachkommenschaft, kommt der versprochene Messias, der versprochene Erretter, kommt in diese Welt, Jesus. Und er bringt die Erlösung. Er macht den Weg frei zurück zu Gott. Und das ist sein Plan für diese Welt. Und er hat einen Plan für die Gemeinde in dieser Welt. Und noch viel besser, er hat einen Plan für mich. Und er hat einen Plan für dich, für dein Leben. Meine Eltern haben mir irgendwann mal, als ich Teenager war, erzählt, ach Dirk, du bist ein Kind der Liebe, du bist ein Zufallsprodukt. Wir hatten drei Kinder, wir wollten eigentlich gar nicht mehr und dann bist du noch irgendwie so als Nachgeburt gekommen. Das haben sie jetzt nicht Nachgeburt gesagt, aber so kam es mir vor. Es hat was mit mir gemacht. Ich war nicht geplant. Ein Unfall. Warum bin ich überhaupt hier? Aber Gott hatte einen Plan. Gott hatte schon an Solingen gedacht damals, vor 51 Jahren oder 52 Jahren, und hat gedacht, die brauchen mal einen Pastor. Und deswegen bin ich auf dieser Welt jetzt. Gott hat einen Plan für mein Leben, und dafür bin ich Gott sehr dankbar, Und er hat auch einen Plan für dein Leben. Er hat diesen Heilsplan. Das ganze Alte Testament, das ganze Alte Testament bereitet das Kommen des versprochenen Erretters, Messias vor. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir auch das Alte Testament kennen. Und deswegen lesen wir seit einem Jahr schon im Bibeltreff, nochmal die Einladung, dienstags 15 Uhr, im Bibeltreff lesen wir schon seit einem Jahr das Alte Testament und sind jetzt schon beim 1. Samuel angekommen. Deswegen ist es wichtig, das zu kennen, um wirklich zu verstehen, was mit Jesus überhaupt passiert ist, warum er kommen musste und wie er gekommen ist und wie Gott seinen Heilsplan in diese Welt gebracht hat. Und wir sind, wie gesagt, ein Teil dieses Planes Gottes für die Zeit jetzt. Wir sind jetzt der Plan Gottes. Das sprengt immer meine Vorstellungskraft. Warum gerade ich? Warum gerade wir? Hast du dir da die richtigen Leute ausgesucht? Gott weiß, was er tut. Und Gott hat einen Plan für Solingen. Und wir und auch die anderen Geschwister hier in der Stadt, wir zusammen spielen einen Plan, eine Rolle in diesem Plan, den Gott jetzt hat. Er will uns gebrauchen. So wie er Nehemia damals gebraucht hat, will er uns jetzt gebrauchen. Und Gott wird seinen Plan bis zum Schluss ausführen. Das hört mit uns nicht auf. Das hörte auch nicht vor uns auf oder wird nach uns aufhören, sondern Gott wird den Plan beenden, bis Jesus Christus das zweite Mal wiederkommen wird. So sagt uns die Offenbarung das und so sagt Jesus das selber. Bis das Reich Gottes sichtbar für alle Menschen aufgebaut wird. Und jetzt sehen wir, dass es so wichtig ist, dass wir in diesem Plan leben, dass wir in diesem Plan Gottes kennen und dass wir diesen Plan Gottes in unserem persönlichen Leben, aber auch als Gemeinde umsetzen, dass wir aufbauen, dass wir das Reich Gottes hier aufrichten. Und so haben wir gesehen, die erste Reaktion war Empathie, die zweite Reaktion war Identifikation, die dritte Reaktion aus Reaktion wird Aktion. Und wir sehen, die vierte Aktion, das, was Nehemia macht, ist Kapitel 2, 13 bis 15, er guckt sich selber an, was los ist. Er geht alleine und begutachtet die Stadtmauer und sieht, was zu tun ist. Ein eigenes Bild machen. Und es ist immer sehr schnell, dass auch in der Gemeinde, dass Leute kommen und sagen, ey, hör mal, hast du schon gehört? Der hat das und das gesagt. Oder das und das haben die jetzt von der Gemeindeleitung gemacht. Oder das und das. Und man hört das. Und dann bildet man sich schon seine eigene Meinung und sagt, ja, also wenn der das erzählt, dann wird das wohl stimmen und so. Wichtig ist, dass wir uns immer wieder ein eigenes Bild machen. Dass wir zu der entsprechenden Person hingehen und sagen, hör mal, ich habe gehört das. Erklär mir das mal, ich verstehe das nicht. Das ist ganz wichtig, dass wir uns eigene Bilder machen und dass wir nicht auch unsere eigene Fantasie benutzen und sagen, ja, der hat das bestimmt gesagt, weil, und der hat mich heute Morgen im Gottesdienst so schräg von der Seite angeguckt, der mag mich nicht. Das geht ganz schnell, ne? Der hat mich heute Morgen nicht begrüßt, der hat was gegen mich, der hasst mich. Ein eigenes Bild machen heißt, ich gehe hin und sage, wenn mir das öfter auffällt, gibt es da was, was wir besprechen müssen? Gibt es da was, was wir aus der Welt schaffen müssen? Und das ist ja nichts Schlimmes. Wir müssen ja hier nicht als christliche Gemeinde alles unter den Teppich kehren, so lange, bis der Teppich so hoch ist und wir nicht mal draufkommen. Dass wir es ansprechen und sagen, gibt es da was, was wir klären müssen? Und dass man dann in der Liebe Jesu und der Vergebung Jesu das klärt. Und ein eigenes Bild machen und zu sehen, was ist dran? Was ist dran? Und dann lesen wir, die fünfte Aktion auf das Problem ist, dass Nehemia zu diesen Oberhäuptern der Stadt geht und dass er Mitarbeitersuche macht. Er kann das ja nicht selber machen. Er kann die Mauer nicht alleine aufbauen. Er hat vielleicht einen Plan, aber er kann das nicht. Und ich verrate euch jetzt ein ganz großes Geheimnis. Wir sind ja unter uns. Ein ganz großes Geheimnis. Der Pastor und die Gemeindeleitung können die Aufgabe alleine nicht bewältigen. Genauso wie Nehemia das nicht alleine machen könnte, kann der Pastor und nur die Gemeindeleitung zusammen, obwohl wir so ein tolles Team sind, wir können das nicht alleine schaffen. Wir brauchen einander. Wir brauchen jede und jeden Einzelnen. Und so geht Nehemia auf Mitarbeitersuche. Und er fängt dann an, die Mitarbeiter zu motivieren. Und er sagt, kommt, lasst uns die Stadtmauer Jerusalems aufbauen, damit wir nicht länger ein Gespött sind. Und ich erzählte ihnen, wie Gott seine gütige Hand über mich gehalten hatte und auch, was der König zu mir gesagt hatte. Er motiviert die Leute. Einmal sagt er, komm, die Stadtmauer liegt brach. Und übrigens, die lag schon 70 Jahre brach. Und kein Mensch, der da gewohnt hat, ist auf die Idee gekommen, sie wieder aufzubauen. 70 Jahre lang haben die gestöhnt und geweint, dass die Mauer kaputt ist, aber haben nichts gemacht. So wichtig ist, dass aus Reaktion Aktion wird. Dass man nicht nur weint und stöhnt 70 Jahre lang und die Feinde kommen immer wieder und plündern einen aus, sondern dass aus Reaktion Aktion wird. Und jetzt motiviert er die Mitarbeiter. Und was sagen die? Oh, ich habe so viel zu tun, sorry, ich mache gerade einen Töpferkurs und habe da die Wohnung und mein Urlaub, weißt du, es ist ziemlich... Nein, wir lesen es hier in Vers 18 zum Schluss. Darauf antworteten sie mir, wir wollen anfangen und bauen. Und sie machten sich an das gute Werk. Wir wollen anfangen und bauen. Sie lassen sich bewegen. Und als siebte Aktion auf das Problem, sie beginnen das Problem zu beseitigen. Und sie bauen die Mauer wieder auf. Sie bauen an der Stadt Gottes. Aufbau der Gemeinde. Und ganz vorne dran sind die Hohepriester. Da heißt es nicht, das machen irgendwelche Fußleute, irgendwelche Leute, die dafür bezahlt werden, irgendwelche Knechte müssen jetzt schwere Steine schleppen und machen. Nein, die hohen Priester, die eigentlich für den Dienst im Tempel zuständig sind, die krempeln sich die Arme hoch und die fangen an zu bauen, die Mauer aufzubauen. Der Gott des Himmels ist es, der uns Gelingen geben wird, sagt Nehemia. Und wir, seine Diener, werden ans Werk gehen und bauen. Und sie beginnen den Bau. Aber das passiert nicht alles von heute auf morgen. Es ist eine lange Zeit, an der sie arbeiten. Aber wir können von Nehemia diese Sachen lernen. Wir können diese Sachen mitnehmen. Von der Empathie, von dem Mitleid. Zur Identifikation, dass aus unserer Reaktion Aktion wird, dass wir uns ein eigenes Bild von der Situation machen, dass wir andere suchen, die uns mithelfen, dass wir uns motivieren gegenseitig, die Hand Gottes ist über uns, wir sind im Plan in Gottes, ein Teil des Planes Gottes und dass wir dann mutig die Arme hochkrempeln. Und dass wir anfangen, Gemeinde wieder mit aufbauen. Ich möchte beten. Wir danken dir, Herr, dass du einen Plan für diese Welt hast, von Anfang an bis zum Schluss. Und dass dich nichts überrascht, was in dieser Welt passiert, sondern dass du es weißt. Und dass du trotzdem Hoffnung für uns Menschen hast. Dass du die Hoffnung bist, Jesus. Und dass du als Erretter in diese Welt gekommen bist und dass du wiederkommen wirst, um dein Reich sichtbar aufzurichten. Wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir hier in unserer Gemeinde an deinem Reich arbeiten dürfen, dass wir es mit aufbauen dürfen. dass du gesagt hast, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Wir danken dir, dass du hier bist. Wir danken dir, dass wir in der glücklichen Lage sind, hier wieder unser Ärmel hochzukrempeln und dass wir die Gemeinde wieder nach vorne bringen, für dich, Jesus. Dass die Gemeinde hier, die Stadtmission Solingen, ein Licht wird, ein Licht auf dem Berg für alle Menschen, die im Dunkeln sitzen. Und Herr, wir haben heute Morgen gehört, dass es von der Reaktion in die Aktion gehen muss. Und wir wollen nicht in der blinden Aktionismus sein, sondern wir wollen da sein, wo dein Plan uns haben möchte. Hilf uns, dass wir das erkennen, dass wir uns ein eigenes Bild machen, was jetzt dran ist. Und hilf uns, dass du uns auch immer wieder motivierst, dran zu bleiben und mitzumachen. Danke, dass deine Hand über uns ist. Amen.